Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe.
Der Amtseid von Olaf Scholz. Seit heute ist er offiziell deutscher Bundeskanzler. Und dieses wenig aufregende Ereignis wollen wir uns hier bei Fazit gleich nochmal näher anschauen. Im Gespräch mit dem Journalisten Friedemann Karich. Außerdem Kraftwerk und Co. Das Museum Kunstpalast Düsseldorf zeigt eine Ausstellung über elektronische Musik von Stockhausen bis zum Detroit Techno. Und das Rechenzentrum, ein architektonisches Zeugnis der sogenannten Ostmoderne, bleibt den Potsdamern möglicherweise doch erhalten, war eigentlich schon zum Abriss freigegeben. Wie immer mittwochs haben wir noch die Filme der Woche und musikalisch starten wir in dieser Stunde Fazit mit Miles Kane featuring Corinne Bailey Ray und Nothing's Ever Gonna Be Good Enough. Den Amtseid von Olaf Scholz haben wir eben schon gehört. In den Agenturen wurde heute viel geschrieben darüber, dass er diesen Eid ohne den Zusatz »So wahr mir Gott helfe« geleistet hat, wie übrigens einige andere Kabinettsmitglieder auch. Man kann sich fragen, ob das auch deshalb eine Betonung wert ist, weil dieser doch ziemlich feierliche Moment recht sachlich und keimfrei ablief. Sportlich könnte man vielleicht auch sagen, schnörkellos. Immerhin durfte man ausnahmsweise kurz fotografieren im Deutschen Bundestag.
Normalerweise ist es hier in dem Saal während einer laufenden Sitzung nicht erlaubt zu fotografieren. Heute ist aber ein besonderer Tag.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz, ich weiß aus eigenem Erleben, dass es ein bewegender Moment ist, in dieses Amt gewählt zu werden.
Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch. So, jetzt halten wir die, glaube ich, nochmal aufgeklappt in die Kamera. So, Ihnen einen herzlichen Dank. Wir sehen uns nachher wieder.
Jo, kurz nochmal die Urkunde in die Kamera halten und bis später, Olaf. Soweit also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Vorher haben wir die nun Ex-Kanzlerin Angela Merkel gehört und Bärbel Baas, die Präsidentin des Deutschen Bundestags. Ja, eine doch recht pathosfreie Amtseinführung des neuen Kanzlers und seiner Kabinettsmitglieder. Ein seltener Moment war das, über den ich jetzt mit Friedemann Karich, Buchautor und Journalist, sprechen will. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Ja, was waren das für Sie für einen Moment heute? Bewegend, wie Angela Merkel gesagt hat?
Dieses Bewegend von Angela Merkel ist wie so ein schöner, zum Abschied nochmal, also ein schöner performativ-rhetorischer Widerspruch, wie man sie von ihr kennt. Sie sagt, es war bewegend und klingt, als würde sie mit ihrer Friseurin sprechen. Das war wirklich erwartbar, alles wie ein mittelmäßiger Tatort am Sonntagabend. Ich finde ja tatsächlich, allein schon, weil ich nicht so lange wach bleiben kann, wie diese Veranstaltung heute ging. Die Sekundärliteratur in den sozialen Medien ist da weitaus unterhaltsamer und erfrischender. Man könnte ja heute meinen, dass Kanzler in Deutschland der wird, der die meisten Selfies gemacht hat mit KollegInnen. Vielleicht sollte man sie besser Scholzis nennen seit heute. Und wir haben es ja gerade gehört, wenn eine Bundestagspräsidentin das Fotografieren erlaubt, dann weiß man schon, dass die wirklich wichtigen Dinge, die sind eher sozial. Das ist eher das, vielleicht was zwischen den Zeilen passiert, weil echte Überraschung gab es dann heute nicht.
Ja, aber was ist denn zwischen den Zeilen passiert? Nichts.
Also einerseits natürlich nichts, andererseits wurde ja auch schon viel darüber berichtet, dass wichtig ist, was nicht passiert ist. Es gab keine Randale, keine Ausstreitung, keinen Streit, keinen Konflikt. Es war in dem Sinne, im besten Sinne, langweilig heute. Eine der ganz, ganz seltenen Gelegenheiten, diese irre Idee namens friedlicher Demokratie zu feiern, die uns ja oft noch immer wieder selbstverständlich erscheint. Aber in den letzten Jahren und gerade am Aufschwung des Rechtspopulismus haben wir ja gesehen, dass der und der Protofaschismus, der Autoritarismus, also die Trumps, Bolsonaros, Orbans dieser Welt, die brauchen ja die Eruption, den Skandal, den Konflikt, den Kampf und sie brauchen vor allem die Symbole, Zeichen und Hochämter dessen. Sie müssen immer wieder zeigen, wir sind im Krieg und es geht um alles und die Demokratie braucht genau das nicht, weder politisches Pathos noch kollektiver Eitelkeit. Deswegen sieht Kanzler machen in Deutschland eher aus wie eine Folge Stromberg als eine Folge Game of Thrones. Und das ist natürlich gut so. Führt uns aber sofort zur Frage, dürfen wir uns dafür jetzt auf die Schulter klopfen als Deutsche? Ist das noch Verfassungspatriotismus oder es ist schon eher so eine besonders perfide Art des Nationalchauvinismus, sozusagen schaut her, dieses komplexe Regime kollektiven Respekts namens Demokratie, wir können so viel besser als ihr.
Das ist jetzt natürlich eine ziemliche Überdeutung, ne? Der Langeweile auch noch etwas abzugewinnen. Sie haben das so jetzt in die politische Gesamtlage eingebettet. Vielleicht lohnt es sich, das auch noch mal in diese konkrete Corona-Krisenlage irgendwie einzubetten. Ich habe mir überlegt, welche Bilder bleiben denn da jetzt hängen? Ja, wenn es schon nicht Aussagen sind, die nicht gefallen sind, dann ist es doch auf jeden Fall die Maske, die schwarze Maske von Olaf Scholz, die dann mal kurz abgenommen wird. Aber eigentlich dieser Bundestag in Masken, oder?
Ja, tatsächlich. Das wird auf jeden Fall historisch irgendwann mal natürlich stärker auffallen, als es uns heute vielleicht auffällt. Ich glaube, wenn es überhaupt einen Aufreger gab, dann war es der Handschlag von Olaf Scholz mit Alice Weidel. Natürlich, manche vielleicht, die ganz Hygienischen unter uns, sagen, wieso geben die sich über die Hand? Viel mehr haben sich natürlich daran gestört, dass er einer rechtsextremen Politikerin die Hand gibt. Und ich glaube, das kann man kritisieren. Da kann man nicht viel anderes von einem Olaf Scholz erwarten. Aber wenn das sozusagen der größte Skandal dieses Tages ist, dann können wir eigentlich ganz zufrieden sein damit.
Würden Sie sagen, das Gegenbild ist Cem Özdemir, der mit dem Fahrrad zum Schloss Bellevue geradelt kam, mit dem E-Bike?
Ja, es ist ja schon interessant, dass Olaf Scholz, der so die personifizierte Nichterzählung ist, es dadurch aber schafft, dass seine MinisterInnen ein kleines bisschen in den Vordergrund rücken. Eben Cem Özdemir, der so vielleicht das unterhaltsamste Bild des Tages geliefert hat. Oder auch Robert Habeck, der sich in seiner Ansprache sehr treu geblieben ist, vom Wunsch nach Widerspruch sprach, also sehr dialektisch war. Oder auch Innenministerin Nancy Faeser, die zum Amtsantritt ganz klar den Rechtsextremismus als Staatsfeind Nummer 1 ausgemacht hat. Also schon sowas wie eine demokratische Heldenerzählung gestrickt hat und gesagt hat, dagegen trete ich an, ich bin hier die Protagonistin.
Ich frage mich, weil wir von dieser Langeweile gesprochen haben und von dieser letztendlich Ereignislosigkeit, von diesem Unbewegenden bewegend, ob es zum Start einer neuen Regierung vielleicht nicht doch ein paar Good Vibrations braucht. Also den Zauber des Neuanfangs irgendwie auf die Bürger überspringen zu lassen, müsste man nicht doch ein bisschen zaubern?
Ja, im Wahlkampf und dann ja vor allem auch in den Koalitionsgesprächen war viel von der Erzählung die Rede, die jetzt diese Ampelkoalition braucht. Und eine Erzählung, und das haben ja Baerbock, Esken, Lindner und viele andere prominente Protagonisten immer wieder gefordert, eine Erzählung lebt ja auch vom Konflikt. Und ich habe es eben schon gesagt, Olaf Scholz ist jetzt wirklich ganz wortwörtlich der Anti-Held. Er spricht ja selber ganz selten in Feindbildern oder in Konflikten. Er ist immer betont, bedacht, offen, vermittelnd. Und andere müssen da vielleicht in die Bresche springen. Ich würde mir tatsächlich nach 16 Jahren wünschen, dass es mal wieder ein bisschen mehr auch rhetorischen Aufbruch gibt. Aber Olaf Scholz hat sich das ja sehr erfolgreich von Merkel abgeschaut, diesen Nicht-Angriffspakt zum Beruf zu machen. Also im Fußball würde man sagen, den Bus vor dem Tor parken.
Ja, und er hat es heute auch nochmal explizit gesagt, dass, wenn er jetzt das Kanzleramt übernehme, sich gar nicht so viel ändern würde. Und das ist aber doch interessant, weil zumindest vor einigen Jahren ja doch viele von uns mal in einer Stimmung waren, dass uns dieses Aussitzen einer Angela Merkel gestört hat und man sich so frischen Wind gewünscht hat. Muss wohl so gewesen sein, dass Merkel da in den letzten Jahren ihrer Kanzlerschaft das Ruder rumgerissen hat und das sozusagen auf ihrer Positivseite verbuchen kann, oder? Dass man das jetzt fortsetzen will.
Mich irritiert ehrlich gesagt ganz stark in diesen Tagen diese seltsame Merkel-Melancholie, dieses Verklären des Mehltaus und des Reformstaus und des Stillstands, die diese Frau uns auch politisch überlassen hat. Und ich muss sagen, ich finde, da fällt einiges an legitimer Problematisierung auch hinten runter. Denn zum Beispiel auch diese Radikalisierung von Millionen, wenn man jetzt sich die Querdenkerinnen oder Impfverweigerinnen anschaut, von wirklich ganzen Milieus, die das Gefühl hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass sie politisch egal sind, dass sowieso nichts geändert wird, dass die da oben sowieso machen, was sie wollen. Ich glaube schon, dass das auch eine mindestens indirekte Folge des merkelschen Politikstils ist. Dieses, ich tue euch nicht weh, beschäftigt euch lieber nicht mit Politik, es ist sowieso wahnsinnig langweilig, ich bin langweilig, alles, was ich sage, ist langweilig. Also guckt lieber weg, sie kennen mich, lasst mich machen. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für eine Demokratie, wenn die BürgerInnen in Mehrheit das Gefühl vermittelt bekommen, dass Politik wirklich was zum Wegschauen ist. Und wenn Olaf Scholz weitermacht, dann hat das zwar einerseits große Vorteile, weil er in Ruhe arbeiten kann und weil diese Ampel, die es nicht leicht haben wird, in Ruhe arbeiten kann. Aber so gewinnt man keinen einzigen der Menschen zurück, die in den letzten Jahren ihren Deal mit der Demokratie aufgekündigt haben. Und das wird ein Problem, was die Ampel angreifen muss.
Der Journalist und Buchautor Friedemann Karich über die heutige Bundeskanzlerwahl von Olaf Scholz. Erstmals hat sich heute auch Claudia Roth in ihrer neuen Funktion als Kulturstaatsministerin geäußert in einem Interview im Deutschlandfunk. Und da hat sich zunächst mal für den Schutz der Kunstfreiheit ausgesprochen.
Kunst und Wissenschaft, Kultur und Medien, das ist doch genau der Freiheitsraum des Denkens, den unsere Demokratie braucht. Und ihre Freiheit, die Freiheit von Kunst, von Wissenschaft, von Kultur, von Medien, das ist der Gradmesser und Seismograph für die Demokratie. Und deswegen begreife ich das auch als Funktion, diese Demokratie zu beschützen.
Als eine weitere Aufgabe hat Claudia Roth in diesem Interview ausdrücklich Klimaschutz und Nachhaltigkeit genannt, auch im Bereich der Kulturproduktion und der Architektur, Stichwort Neubau des Museums für Moderne und den Brückenschlag zur auswärtigen Kulturpolitik, die beim Auswärtigen Amt angesiedelt ist. Den Kulturbegriff definiert sie, Zitat, vom Plattenladen bis zur Philharmonie und damit wohl breiter als ihre Vorgängerin Monika Grütters. Asyl für Edward Snowden, können Sie sich das vorstellen, wurde Claudia Roth dann noch gefragt und da kam eine interessante Antwort.
Ich kann mir Asyl für Edward Snowden vorstellen, ja. Denn er ist jemand, der als Whistleblower Transparenz hergestellt hat in einer sehr zentralen und wichtigen Frage. Und ich glaube, vielleicht ist auch ein neuer Aspekt mehr Transparenz und nicht Feinde bezeichnen diejenigen, die diese Transparenz hergestellt haben.
Claudia Roth, die Frau, die als neue Kulturstaatsministerin nicht nur etwas für Edward Snowden, sondern auch für die Schallplatte tun will. Leaving Tomorrow, Figure It Out, heißt dieser Song von Jackie hier im Deutschlandfunk Kultur. Popmusik hat es in den letzten Jahren immer mal wieder ins Museum geschafft. Man denke an die große David Bowie-Ausstellung im Victoria and Albert Museum oder Björk im MoMA New York. Vor einigen Jahren spielte die Band Kraftwerk ein Konzert in der neuen Nationalgalerie und Ralf Hütter von der Band Kraftwerk war es auch, der maßgeblich mitgewirkt hat an der Ausstellung Elektro von Kraftwerk bis Techno, die nach Stationen in Paris und London jetzt auch im Museum Kunstpalast in Düsseldorf zu sehen ist. Schließlich stammte Kraftwerk ja auch aus Düsseldorf. Susanne Lurweg hat die Ausstellung für Fazit gesehen, vielleicht ein kleiner Ersatz für den derzeit nicht möglichen Clubbesuch.
Ein dunkler Raum, wo man die Beats und eine Atmosphäre, die sehr viel mehr an einen Club als an ein Museum erinnert. Die Ausstellung Elektro von Kraftwerk bis Techno wird von einem Klangteppich getragen, den der französische Star-DJ Laurent Garnier liefert. 11 verschiedene Playlists hat er erstellt, die den Soundtrack zu den Exponaten bilden. Ein Soundtrack, der sich über die Jahre entwickelt hat, gereift ist und seine Anfänge auch in der Düsseldorfer Kunstszene hatte.
Das war wirklich so ein Nährboden, die sich gegenseitig befruchtet haben. Der Kunstakademie und Beuys und dann John Pike und Stockhausen, die waren alle da.
Alain Bieber ist einer der Kuratoren der Ausstellung, die chronologisch aufgebaut ist. Durch die Jahrzehnte der Elektromusik führt die Maschinen der Anfänge, die Computer von heute genauso zeigt wie das nachgebaute Studio für elektronische Musik des Urvaters der Szene, Karl-Heinz Stockhausen. Sein Gesang der Jünglinge erklingt ebenso wie Tanzmaschine von Knarz, ein Projekt des Techno-DJs Thomas P. Heckmann, das Laurent Garnier ebenfalls als wegweisend auf seiner Liste hat.
Ich bringe Ihnen heute Abend einen super duften neuen Song aus dem Sägezahnzyklus und all diejenigen, die schon den ganzen Abend in ihrem einzigen Drink rumnuckeln, sollten endlich mal ihren Arsch bewegen und sich auf die Tanzfläche bewegen. Und nun geht es los.
Ein Sound, der direkt in die Beine geht. Doch all dies hätte es so wohl nicht gegeben, wenn sich nicht Anfang der 70er Jahre die Band Kraftwerk gegründet hätte.
wenn man sich die Sachen anschaut, man sieht den Arbeiten und das Alter nicht an. Also das hätte auch heute produziert sein können. Also es ist schon wirklich vom Sound her und von der Ästhetik jetzt der Videos zum Beispiel extrem visionär gewesen. Dieses ganze Thema der Maschine und das ganze Thema der künstlichen Intelligenz und die Autonomie der Roboter, das leben die in den 70er, 80er Jahren schon, wenn plötzlich die Roboter auf der Bühne sind.
Den Düsseldorfer Lokalmatadoren, die von der Stadt am Rhein ihren Sound in die Welt getragen haben, von der bürgerlichen Kleinstadt in die Arbeitermetropole nach Detroit, von dort nach New York, Chicago in die Clubs, nach London, Paris, Tokio, ist ein ganzer Raum gewidmet. In der Ausstellung wird klar, sie haben die Techno-Szene genauso geprägt wie die Raves der Jetztzeit. Der Kraftwerkraum ist eine Art White Cube. Auf der zentralen Wand laufen 3D-Filme, Videos, die jeweils für eines der 8 Konzeptalben von Kraftwerk stehen. An einer Seite zeigt eine leuchtende Ziffer, welches zu hören und zu sehen ist. Der Sound ist bombastisch, die Fläche groß. Der Sound, den Maschinen erzeugen, war lange nichts für die breite Masse, sondern der Beat für die Tanzfläche der kleinen Clubs. Orte, an denen die BesucherInnen sich frei fühlen, sexuelle und modische Neigungen ausleben konnten. In Detroit wurde der europäische Sound rougher, kühler. Der Club als Ort des Widerstands, als kleine politische Keimzelle.
Ja, ich würde sogar behaupten, es war wahrscheinlich immer politisch motiviert. Es hatte was Rebellisches und das Ganze zieht sich eigentlich auch ins Heute. Viele Clubs waren so Safe Spaces für die LGBTQ-Bewegung. Da konnte man sein, wie man wollte. Man konnte lieben, wen man wollte. Und der Dancefloor hat einen so ein bisschen zusammengewebt.
Und so wandert man in Düsseldorf an Fotos legendärer Locations entlang, sieht Menschen in Videos, wie sie ekstatisch oder in Slow Motion künstlerisch anspruchsvoll zu Techno tanzen. Dazwischen die Masken des französischen Elektroduos Daft Punk, ein nachgebautes Modell des legendären Berliner Clubs Berghain, künstlerisch gestaltete Plattencover und die Roboterfiguren der Band Kraftwerk. Denn es braucht den Menschen und die Maschine. Vieles ist nicht neu, was hier gezeigt wird, doch die Dichte der Exponate, die Fülle der Details war so wohl noch nicht zu sehen. Eine sinnlich erlebbare Ausstellung, die in diesen Zeiten eine echte Alternative zum Club bietet.
Das ist, glaube ich, eine Ausstellung, die wirklich tanzbar ist. Also es ist wirklich erwünscht, dass Besucherinnen auch mal tanzen.
Tanzen in der Ausstellung Elektro von Kraftwerk bis Techno beginnt morgen und ist bis zum 15. Mai im kommenden Jahr zu sehen. Filme der Woche hier bei Fazit. Es geht um einen marokkanischen Film, der in der Altstadt Casablanca spielt, heißt Adam. Und Plan A, was würdest du tun? Eine israelisch-deutsche Produktion unter anderem mit August Diehl. Plan A, das war so ein Racheplan von Holocaust-Überlebenden aus Polen und Litauen. Eine eher unbekannte Episode, die die Regisseure Doron und Joaf Paas jetzt verfilmt haben, Jörg Taschmann. Es hört sich erstmal sehr interessant an, diese Geschichte. Wird sie auch gut erzählt?
Es ist vor allen Dingen eine historische Geschichte, die man so ein bisschen vergessen hat. Man hat ja immer dieses Klischee, die Juden wären wie Lämmer gewesen, sie hätten sich nie gewehrt, sie hätten keine Rache geübt. Und dieser Film hört ein bisschen auf mit diesem Narrativ und das finde ich auch ziemlich wichtig, weil es gab immerhin diesen relativ monströsen Plan, für 6 Millionen ermordete Juden auch 6 Millionen Deutsche zu töten. Und das wollte eine Gruppe, die sich Nakam nannte, Rache, dadurch erreichen, dass sie im Nachkriegsdeutschland 1946 in mehreren Großstädten Wasser vergiften wollten. Es gab auch einen Plan B, der darin bestand, das auf kleinerer Ebene zu machen und was wirklich historisch ist. Man hat 1946 einmal Brot vergiftet und damit ehemalige SSler und andere Eingesperrte bei den Amerikanern ein bisschen vergiftet. Das ist in der New York Times 46 auch berichtet worden. Man wusste nicht genau, wer das war. Aber die Hintergründe dieser ganzen Geschichte, die sind jetzt verfilmt worden. Und das ist auch wegen der Besetzung ein ganz interessanter Film geworden.
Mhm. Sprechen wir gleich drüber. Das Ganze ist natürlich moralisch heikel, ne? Streitbar. Was die Sache natürlich besonders spannend auch macht. Wie gehen denn die Regisseure damit um?
Na, es gibt da so zwei Ebenen. Es gibt einmal die Ebene, dass Max, eine fiktive Figur, gespielt von August Diehl, der seine gesamte Familie verloren hat, sich der britischen Armee anschließt, und zwar der jüdischen Brigade, und sozusagen heimlich bringen die Nazis um, von denen sie sicher sind, dass die Kriegsverbrechen begangen haben. Dann geht aber eine Gruppe um Aberkovna, den hat es wirklich gegeben, der war ein litauischer Jude, Partisan und Schriftsteller, noch weiter und will eben diesen Plan A, den ich kurz geschildert habe, eben diese Vergiftung des Wassers, durchsetzen. Und da habe ich mit den beiden Regisseuren anhand des Jüdischen Filmfestivals in Berlin und Brandenburg damals auch per Zoom ein Interview geführt und habe sie gefragt, was war da jetzt wirklich los mit diesem Aberkovna? Hören wir kurz rein.
Aberkovna came to the Jewish Brigade. He was looking for them. He came for them and asked for their help for his revenge operation. But they didn't want to take any part of it. They knew he's taking it too far. They knew that this kind of actions can jeopardize the idea of the state of Israel, and they were against it.
Also der Konflikt besteht hier wirklich eben darin, dass es ganz radikale Gruppen, dass es radikale Gruppe Nakam gab, die eben großflächige Rache wollten, und die Nagana, aber auch in Israel selbst viele, die wollten natürlich nicht, dass das so weit geht. Das hätte auch den israelischen Staat sozusagen den angestrebten israelischen Staat natürlich verhindert oder verhindern können. Insofern zeigt der Film, und das macht eben auch die Spannung des Films aus, dass es dann einen Eingeschleusten gibt, nämlich Max, den August Diehl, der das eben verhindern soll, dass es da wirklich zum Ärgsten kommt. Also es gibt da eben auch innerjüdische und innerisraelische Konflikte.
Ja, und wie macht sich August Diehl in diesem Film?
Es ist ein konventioneller Film, und die Regisseure, die auch schon Horrorfilme in Israel gedreht haben, halten sich da stilistisch sehr zurück. Das größte Manko für mich an diesem Film ist, dass alles auf Englisch ist. Also die ganzen vielen Sprachen, die es da nach dem Krieg gab, die werden dadurch ein bisschen nivelliert. Das hat man wegen der Weltmarkttauglichkeit gemacht. August Diehl ist wirklich sehr gut in der Hauptrolle. Das muss man einfach sagen. Der spielt diesen Schmerz sehr gut. Der spielt diese innere Spannung sehr gut. Das ist aber ein großartiges Darstellerensemble. Sylvia Hoeks, eine Holländerin, ist großartig. Und dann zwei israelische Schauspieler, die schon seit Jahren aus Serien kenne und sehr, sehr mag, nämlich Michael Aloni und vor allen Dingen Ishai Golan, der den Aberkovna spielt. Also schon ein sehr sehenswerter Film.
Plan A, was würdest du tun? Läuft ab morgen Donnerstag in den Kinos, und Jörg Taschmann, Adam, ich habe es schon angedeutet, das ist ein marokkanischer Film über Freundschaft, Solidarität unter Frauen, auch über Mutterschaft. Was ist die Geschichte?
Es geht um Samia, eine hochschwangere junge Frau, die sich zu Beginn des Films erfolglos versucht, irgendwie einen Job zu bekommen. Und dann wird sie eigentlich aus Mitleid von einer anderen Frau, nämlich von Abla, die mit ihrer Tochter Wada alleine lebt, sie ist Witwe, aufgenommen eigentlich nur für eine Nacht. Und die betreibt so einen kleinen Bäckerladen und lässt die Frau dann ein bisschen länger bei sich. Aber es dauert eben sehr, sehr lange, bis es zu einer wirklichen Annäherung zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Frauen kommt. Und das ist dann ein sehr gut gefilmtes Doppelporträt von zwei Frauen, auch wieder hervorragend gespielt. In dem Fall hier von Lubna Azabal und Nisrin Eradi.
Auch ein Blick in das Marokko, in das Casablanca der Gegenwart?
Ich würde sagen, der Film hat etwas sehr Zeitloses. Es gibt keine eindeutigen Andeutungen dafür, wann dieser Film eigentlich spielt. Es gibt zum Beispiel keine Handys. Die einzige Technik, die man sieht, ist ein Kofferradio. Was ich ganz spannend finde, ist diese mangelnde Solidarität eigentlich unter Frauen am Anfang. Wenn diese Hochschwangere versucht, irgendwie Hilfe zu finden, bietet man ihr noch nicht mal einen Sitzplatz an. Gerade Frauen reagieren ihr gegenüber feindlich. Da sind die wenigen Männer, die hier wirklich nur Nebenrollen haben, schon etwas freundlicher. Also ich würde sagen, das ist doch ein sehr zeitloses Doppelporträt geworden. Hochfaszinierend und wirklich auch hier hervorragend gespielt und eigentlich eine wirkliche Empfehlung meinerseits.
Unser Filmkritiker Jörg Taschmann über Adam, und wir sprachen auch noch über den Film Plan A. Was würdest du tun? Beide Filme laufen morgen in den Kinos an.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Wirwig.
Morgen werden in Paris die Pläne für eine neue Innengestaltung der ausgebrannten Kathedrale Notre-Dame vorgestellt. Doch bereits im Vorfeld gibt es Einwände. Kritiker sprechen von einem unwürdigen Disneyland-Erlebnisparcours, weil Beichtstühle und Altäre unter anderem für Lichteffekte weichen müssten. Die Neugestaltung sei mit Architekten, Künstlern sowie Licht- und Tonspezialisten geplant worden, verteidigte dagegen Gilles Drouin die Pläne, der mit dem Entwurf für die Neugestaltung beauftragt wurde. Eine Route durch die Kathedrale zeige Besuchern künftig anhand von Kunstwerken die Grundlagen des Christentums, so Drouin. Veraltete Entwürfe für die Gestaltung der Kirche seien im Umlauf. Auch darum würden unnötige Befürchtungen befeuert. Ohnehin müssten alle Pläne auch vom Kulturministerium abgesegnet werden. Die Niederlande wollen 175 Millionen Euro für das Rembrandt-Gemälde der Fahnenträger ausgeben und es damit nach Amsterdam holen. Die Besitzer, die Familie Rothschild, habe dem Angebot zugestimmt, berichtet die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Das Werk aus dem Jahr 1636 sollte bereits 2019 verkauft werden, wurde allerdings von der französischen Regierung zum nationalen Kulturschatz erklärt. Die damit verbundene Exportsperre von 30 Monaten lief nun ab, ohne dass der Louvre oder ein anderes französisches Museum das Geld für den Erwerb aufbrachte. Das Gemälde soll nach dem Ankauf im Amsterdamer Rijksmuseum ausgestellt werden. Der US-Denker und Produzent Greg Tate ist tot. Lange Zeit konzentrierte er sich besonders auf afroamerikanische Musik und deren Kultur. Der Musikjournalist Klaus Walter.
Er war sehr vielseitig, afroamerikanischer Autor. Vielleicht könnte man sagen, er war so ein Musterexemplar des öffentlichen Intellektuellen, also einer, der vieles gleichzeitig war, Analytiker, Kulturkritiker, Aktivist, dazu selbst Künstler, also Musiker. Und in diesen verschiedenen Rollen war Greg Tate nicht eine der wichtigsten Stimmen des schwarzen Amerika. Er war einfach eine der wichtigsten Stimmen Amerikas in den letzten 30 Jahren. Punkt.
Greg Tate starb im Alter von 64 Jahren. Die Arbeitsgemeinschaft der Museen in Bayern fordert eine Gleichstellung mit anderen Bildungseinrichtungen hinsichtlich der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Einführung der 2G-Plus-Vorgabe habe zu einem dramatischen Besucherrückgang in den Museen geführt, teilte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Trepesch in Augsburg mit. Es sei daher dringend geboten, Museen bei künftigen Regelungen nicht mehr unter die Freizeiteinrichtungen zu subsumieren, so der Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Vielmehr sollten Museen mit anderen Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken, Archiven und Büchereien gleichgestellt werden.
Kunstbiennalen gibt es inzwischen überall auf der Welt. Über 300 sind es, die natürlich nicht alle gleich relevant sind. Und auch Saudi-Arabien hat jetzt seine erste Biennale. Das Land will weg vom Ölexport. Es hat einen nicht allzu guten Ruf, was Menschenrechte betrifft. Der Fall des ermordeten regimekritischen Journalisten Khashoggi war ein gruseliges Beispiel dafür. Kronprinz Mohammed bin Salman nimmt da eine widersprüchliche Position ein, als Erneuerer auf der einen und dann doch als strenger Zensor auf der anderen Seite. Dient diese Biennale also nur so zur Imagepflege? Unser Autor Werner Bloch ist zurzeit in Riad. Wo findet Werner Bloch diese Biennale denn statt? Wer kuratiert sie und welche Künstler sind da eigentlich vertreten?
Die Biennale heißt die Biennale von Diriyah, ist die erste Kunstbiennale, die es jemals in Saudi-Arabien gegeben hat. Diriyah ist ein Vorort von Riad, der so ein bisschen historisch auch aufgehübscht worden ist mit Lehmbauten. Der hat im 18. Jahrhundert eine große Rolle gespielt, weil die saudischen Könige dort ihren Sitz hatten. Und pikanterweise hat dort auch die, man muss sagen, berüchtigte Übereinkunft zwischen dem saudischen Königshaus und den Wahhabiten stattgefunden. Also diesen ganz strenggläubigen Moslems, die diese sehr enge islamistische Auslegung des Koran dann im ganzen Land durchgesetzt haben. Also an dem Ort, wo der Vertrag unterzeichnet wurde, findet jetzt eine Kunstbiennale statt. Und dort gibt es Künstler zu sehen aus Saudi-Arabien, etwa die Hälfte, dann aus dem Ausland, bemerkenswerterweise auch einige chinesische Künstler. Das sieht man nicht so oft auf Biennalen. Und der Kurator Philipp Tenari arbeitet selber in Peking seit einigen Jahren am UCCA. Der Mann hat in Peking einen guten Ruf, weil er mit Zensur zu tun hat und aber doch auch Mittel findet, Zensur zu umgehen.
Und welche Außenwirkung will Saudi-Arabien mit dieser Biennale dann erzielen?
Die Außenwirkung ist ganz klar, es soll ein absolut positives Bild des Landes gezeichnet werden, aber nicht nur mit Kunst, sondern sozusagen mit einer großen Offensive. Hier in Riad findet zeitgleich ein großer Philosophiekongress statt. Hier ist die UNO und diskutiert über neue Energien. In Jeddah gibt es gleichzeitig ein Filmfestival. Also es sind ungefähr ein Dutzend Veranstaltungen. Man weiß gar nicht, wo man da hingehen könnte. Die sind eigentlich alle interessant. Und alles dient eigentlich zum einen tatsächlich einem massiven Ausbau der Kultur, die ja vorher praktisch verboten war in diesem klerikalen System. Der Wahhabiten war ja Kultur, vor allen Dingen so westlich angehauchte kritische Kultur, ein absolutes No-Go. Man schafft jetzt Strukturen dafür, auch eine eigene Filmindustrie soll aufgebaut werden und so weiter. Aber natürlich dient das auch dem Ansehen des Führers Mohammed bin Salman. Und er hat eine ganze Reihe von Künstlern hinter sich geschart in einer Organisation, die heißt MISC. Und die, ja, laufen eigentlich ein wenig hinter der Fahne des Kronprinzen her.
Diese saudische Kunstszene, was ist das denn für eine Kunst, die da produziert wird?
Ja, also man muss erst mal sagen, Saudi-Arabien ist 2009 zum ersten Mal an die Öffentlichkeit sozusagen gegangen mit der Kunstaktion Edge of Arabia. Das ist eine Gruppe von ein, zwei Dutzend Künstlern gewesen, die wie aus dem Nichts plötzlich auftauchten, zum Beispiel auf der Biennale in Venedig. Die waren auch in Berlin zu sehen und in London mit einer völlig ungewöhnlichen, absolut spannenden Kunst. Also Ahmed Mate hat zum Beispiel Röntgenbilder dargestellt, der ist eigentlich Arzt und er hat diese Röntgenbilder benutzt, um damit Kunst zu machen. Und eine Serie von solchen Röntgenbildern, da sieht man, wie erst eine Zapfsäule und dann wandert sozusagen der Henkel, wo sozusagen das Benzin abgezapft wird, der wandert an den Kopf dieser Tanksäule, die sieht aus wie ein Mensch und das sieht aus wie jemand, der sich in den Kopf schießt. Also das ist eine ganz klare Kritik der Ölindustrie und es hat immer schon auch an den Verhältnissen hier in der Kunst eine große Kritik gegeben, seit Edge of Arabia. Von den Künstlern sind einige radikal, also zum Beispiel, es gibt eine wunderbare Künstlerin, Manal Al-Dawayan, die mit künstlerischen Mitteln gegen das Fahrverbot protestiert hat, als das noch bestand. Inzwischen dürfen Frauen Auto fahren, aber sie macht das mit künstlerischen Mitteln, mit Video, mit Installationen und macht das äußerst geschickt und intelligent und riskiert dabei auch was. Ich würde sagen, dass einige der Künstler durchaus auch ihr Leben riskieren. Und ein anderes Beispiel ist bei der Biennale von Basel 2019, hat Abdel Nasser Garem eine Installation gemacht, die völlig unglaublich ist. Er hat die Todeszelle Khashoggis, also der Ort, wo dieser Mann ermordet wurde, im Konsulat in Istanbul, die hat er nachgebaut. Und die Zuschauer, das Publikum konnte in diesen Raum reingehen und konnte sich dort 2-3 Minuten aufhalten, dann wieder rausgehen. Und das ist natürlich die größte Kritik, die man sich überhaupt an einem der großen Verbrechen wahrscheinlich der letzten Jahrzehnte vorstellen kann. Und trotzdem hat dieser Künstler überlebt, weil er sagt, ich kritisiere niemanden, ich gebe kein politisches Statement ab. Ich will einfach nur, dass die Leute in diesem Raum mal Todesangst erleben und spüren, wie das ist, wenn man fühlt, wie der Tod naht.
Das heißt also, das Regime stellt sich mit solcher Kunst der kritischen Haltung. Der Künstler auf der anderen Seite stellt sich die Kunst aber auf einer solchen Biennale dann ja auch in den Dienst des Regimes. Also das ist ja schon sehr zwiespältig, ne?
Naja, das ist wie in allen autoritären Regimen oder in allen Diktaturen. Wenn es eine Kunstausstellung gibt, kann man immer sagen, das dient dann dem Land oder das dient dann eben dem Herrscher oder so. Das kann man sagen. Das ist aber, glaube ich, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Künstler ja etwas zu sagen haben. Und das sind gute Künstler. Sie nutzen jetzt das Momentum, das eben der Kronprinz, der sozusagen die Künste fördert, das nutzen sie natürlich ambivalent aus. Also sie werfen dann Fragen auf nach Freiheit. Sie üben Kritik indirekt. Und diese Künstler nicht sehen zu wollen, nach dem Motto, sie kommen aus einem autoritären Regime, ist natürlich absurd, weil dieses Land war abgeschottet. Und das jetzt innerhalb von 5 Jahren, wo dieser Mann an der Macht ist, der sehr, sehr ambivalent ist, dass der das jetzt umzudrehen versucht, ist ein unglaublicher Versuch einer Wende, wo man sich fragen kann, kann das überhaupt gelingen? Weil er einfach sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig anpackt. Und das ist immer ambivalent. Aber dass da Spannung drin ist und dass das lebendig ist, also das, glaube ich, kann man in jedem Fall sagen.
Werner Bloch über die Kunstbiennale in Riad in Saudi-Arabien, die am 11. Dezember beginnt und bis zum 11. März 2022 stattfindet. Schon lange wird gestritten um den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche. Zum einen aus historischen Gründen. Man kann den Standort unterschiedlich deuten. Zum anderen geht es aber auch um die Zukunft des Rechenzentrums, ein bauliches Relikt der DDR, der sogenannten Ostmoderne aus den 60er Jahren, das sich so zu einem Kreativort entwickelt hat. Lange Zeit galt der Abriss als sicher, doch jetzt ist Bewegung in die Debatte gekommen. Christoph Richter berichtet.
Besonders der Streit um die Zukunft des sogenannten Rechenzentrums polarisiert die Stadtöffentlichkeit. Früher befand sich an der Stelle ein Datenverarbeitungszentrum, eines der ersten in der DDR. Der Plattenbau sollte, so war es ursprünglich geplant, 2023 abgerissen werden, weil an der Stelle das Kirchenschiff der Garnisonkirche entstehen sollte. Doch damit könnte es jetzt vorbei sein. Denn alle Beteiligten sind für einen Kompromiss bereit. Auf dem Gelände zwischen dem entstehenden Turm der Garnisonkirche und dem Rechenzentrum soll nun ein Haus der Demokratie entstehen.
Das hätte ich nicht erwartet, ich sag's ganz ehrlich. Mit all dem Pathos, der da in der Stimme klingt,
sagt Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert, SPD.
Ich hoffe, dass es uns gelingt, diesen Streit mit dem, was wir heute vorgestellt haben, zu beenden und konstruktiv aufzulösen. Also zwar weiter zu diskutieren über die Inhalte, aber nicht mehr in dieser Verbissenheit.
An der Stelle des ursprünglich geplanten Kirchenschiffs soll ein Lernort in Sachen Demokratie und Geschichte gebaut werden. Das ist das Ergebnis eines Diskussionsprozesses zwischen der Stadt Potsdam, der Stiftung Garnisonkirche und dem Künstlerquartier Rechenzentrum. Die Rede ist von einem multifunktionalen Gebäude mit einem neuen Ratssaal, einem Sitzungssaal der Stadtverordnetenversammlung, weil der bisherige zu klein ist. Und das Potsdam-Museum soll mit in das Haus einziehen, nicht um etwa feinsinnige Kunstsammlungen zu präsentieren, sondern die Bedeutung des Geschichtsorts Garnisonkirche soll dort zum Ausdruck gebracht werden. Der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Garnisonkirche und der frühere Ratsvorsitzende der EKD, Wolfgang Huber, begrüßt den Kompromiss.
Wichtig ist mir die lokale Demokratie und deswegen ist die Aussicht, dass am Ort des Kirchenschiffs der Garnisonkirche der Sitzungsraum der Stadtverordnetenversammlung und der Arbeitsraum ihrer Ausschüsse sein wird, das ist etwas, was mich mit Freude, mit Zuversicht und mit demokratischem Bürgerstolz erfüllt.
Den Kompromiss nennt Huber fast etwas pathetisch einen Sieg der Demokratie über die Monarchie. Aber die Entscheidung könne den Schmerz der Auseinandersetzungen um den Wiederaufbau der Garnisonkirche nicht überlagern. Zur Erinnerung. Der Streit wurde teilweise heftig ausgetragen. So musste der Gottesdienst zum Baustart des Garnisonkirchturms 2017 von der Polizei geschützt werden, nachdem zuvor Stinkbomben auf die Baustelle geworfen wurden. Auseinandersetzungen, die Altbischof Huber nicht vergessen hat.
Ich habe in meinem ganzen Leben nie unter so unwürdigen Bedingungen predigen müssen, wie bei diesem Baustartgottesdienst. Das heißt, mir verlangt das auch einiges ab, das hinter mir zu lassen. Also man darf nicht vergessen, in welche Dimensionen das auch gegangen ist. Und es ist gut zu erfahren, dass es Prozesse der Verständigung gibt, die tatsächlich eine Aussicht auf Versöhnung ermöglichen.
Gerade vor diesem Hintergrund erscheint der Kompromiss fast ein wenig surreal. Der Streit zwischen Befürwortern und Gegnern des Wiederaufbaus der Garnisonkirche wurde in Potsdam in den letzten Jahrzehnten fast zu einer Art Debatten-DNA der Landeshauptstadt, was auch mit der Geschichte des Ortes zu tun hat. Denn die Potsdamer Garnisonkirche gilt als ein Zeichen des preußischen Militarismus. Hier befand sich die Grabstätte der Hohenzollernkönige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. Im Volksmund, der alte Fritz genannt. In der Weimarer Republik wurde die Kirche durch rechtsextreme Organisationen genutzt. Am 31. März 1933 kam es zur Begegnung zwischen dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und dem Reichskanzler Adolf Hitler. Das wurde als Bündnis zwischen den Nazis und dem Adel inszeniert, der Tag von Potsdam. 1968 wurde die kriegsbeschädigte Kirchenruine von SED-Genossen abgerissen. An die Stelle kam ein Plattenbau, das sogenannte Rechenzentrum. dieser Repräsentant der Ostmoderne muss jetzt nicht mehr für die Kirche weichen.
Wir aus dem Rechenzentrum finden den Vorschlag natürlich positiv,
sagt Anja Engel, Medienwissenschaftlerin, Sängerin der Potsdamer Band Fosbury Flop und Sprecherin des Rechenzentrums, dessen Erhalt nun anscheinend gesichert ist.
Weil die vielfältigen Teile von Stadtgesellschaft, die das Rechenzentrum und seine Praxis prägen, die dürfen an diesem Standort bleiben.
Wichtig sei nun, dass ein nachhaltiger Bau entsteht, sagt Engel. Im Gespräch ist ein Gebäude, das nach neuesten ökologischen Standards in Holzbauweise errichtet werden soll. Der Name eines Architekten kursiert auch schon, Daniel Liebeskind. Das bestätigt auch Potsdams Rathauschef Mike Schubert. Aber ob es US-Star-Architekt Liebeskind wird, ist unklar, denn man habe sich für einen internationalen Architekturwettbewerb entschieden, ergänzt Schubert. Im Januar wollen die Potsdamer Stadtverordneten und der Förderverein der Garnisonkirche über den Kompromiss abstimmen. Und da wird man dann auch sehen, wie tragfähig letztlich die Idee überhaupt ist oder ob in der Potsdamer Republik lieber weitergestritten wird.
Christoph Richter über neue Pläne für den Erhalt des Rechenzentrums in Potsdam. Ermutigend für alle Erhalter abrissbedrohter Gebäude. Und hier bei Fazit folgt jetzt die Kulturpresseschau, heute von Arno Orzesek.
Nein, da steht natürlich nicht Hampelmänner, Hampelfrauen. Doch ein anarchischer Impuls sorgte dafür, dass wir die Überschrift Ampelmänner, Ampelfrauen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unwillkürlich um 2H ergänzt haben. Hiermit streichen wir die boshaften Buchstaben wieder durch, wünschen der neuen Regierung alles Gute und hören auf die Worte von Paul Ingendey. Am Tag, als Scholz zum Bundeskanzler gewählt und er und sein Kabinett vereidigt wurden, konnte man Erstaunliches erleben. Eine gewisse Freundlichkeit lag in der Luft und am Ende wurde gegen die Abstandsregeln parteiübergreifend intensiv gedrückt, geherzt und umarmt. Der deutsche Parlamentarismus ist modellhaft in seiner stilbildenden Kraft. Nichts Geringeres. Und eine junge Generation von Abgeordneten verkörpert Werte wie Sachlichkeit und Kooperationsbereitschaft kaum weniger eindrucksvoll als die Älteren. Nicht nur Amerikaner, auch viele Europäer beneiden uns darum. Paul Ingendey in der FAZ. Weniger staatstragend Ambros Weibel, der in der Tageszeitung über die Physiognomie der neuen Bundesregierung nachdenkt. Essenzen aus der Fitnesswelt liegen in der Luft. Die Lindners und Baerbocks, sie haben diesen Lean and Hungry Look, den magerhungrigen Blick. Den gemütlich dicken Pralinenmacher Anton Hofreiter hat man aus den Blickwinkeln der Kameras entfernt. Toni, wie ihn seine Feinde, vulgo Parteifreunde nennen, passt nicht in diese Fortschrittsregierung, die exklusiv für den Spiegel Müsli mit Wasser frühstückt, wie Habeck und mit Özdemir, den ersten Vegetarier ausgerechnet ins Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gehobelt hat. Claudia Roth, die neue Kulturstaatsministerin, erklärt unterdessen in der Wochenzeitung Die Zeit, Erinnerungskultur sei für sie ein Riesenanliegen. Da bin ich geprägt von den letzten 4 Jahren, in denen unsere Demokratie angegriffen wurde von Leuten, für die der Hauptfeind die linksgrün versiffte Kultur ist. Wenn Politiker gewisser Parteien sich freuen, dass alle Goethe-Institute wegen Covid geschlossen sind, weil dann endlich wieder deutsche Kultur gemacht werden könne, dann sage ich, wir müssen erst recht moderne Erinnerungskultur machen. Denn mit dem Bewusstsein über unsere Vergangenheit stärken wir die Demokratie und stehen aktiv ein gegen Antisemitismus, Antiziganismus und Rassismus, gegen Menschenfeindlichkeit jedweder Art. Claudia Roth in der Zeit. Apropos Antisemitismus. Einen schwereren Vorwurf gibt es hierzulande nicht, konstatiert Gerhard Hahnloser in der Wochenzeitung Der Freitag und fügt hinzu, wie er verwendet wird, ist schlimm. Fast scheint es, als seien strategische Vorwurfsgemeinschaften entstanden. Im Sommer skandalisierte ein Team Linksliberal eine Wahlkampfanzeige als antijüdisch, auf der Annalena Baerbock mit 10 Geboten drohte. Stellvertretend für dieses Team sah sodann die Autorin Caroline Ehmke in antifeministischen, querdenkenden oder klimaleugnenden Polemiken gegen sich selbst einen strukturellen Antisemitismus und kassierte ob des Vergleichs gleich selbst das Verdikt Antisemitin. Derweil diffamiert ein Team Neoliberalismus à la Hans-Werner Sinn Kritik an Finanzkapitalexzessen als Antisemitismus. Hahnloser, der den Band »Linker Antisemitismus« herausgegeben hat, sieht nur einen Ausweg. Ein Team kritischer Aufklärung sollte übernehmen. Das hätte auch in Sachsen viel zu tun, folgt man der Süddeutschen Zeitung. Cornelius Pollmer nennt die dortige Rechtsradikalisierung ein riesengroßes Scheißproblem. Dass es je gelöst wird, glaubt der SZ-Autor nicht. Ändern wird sich auch jetzt wieder nichts. Es wird in Sachsen eher demnächst als irgendwann wieder die Hütte brennen. Es wird sich nach 2015 Protest gegen Migrationspolitik und 2021 Protest gegen Corona-Politik für dieselben Spaziergänger und Marschierer ein neuer Anlass finden, um in der Vorratskammer kurz nachzusehen, ob denn eigentlich noch Fackeln im Haus sind. Dann wird es auch Texte wie diesen wiedergeben, die wieder bei Null anfangen. Super frustriert, der Set Otto Pollmer. Im Kontrast dazu wünschen wir Ihnen für den Rest der Woche mit der Überschrift eines anderen SZ-Artikels noch viele Magic Moments.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.